aus dem Neuen Testament zum Gegenstand unserer Betrachtung nehmen. Es ist einfach notwendig, dass wir auch mit den Ausdrücken des Wortes Gottes Bescheid wissen, was das Neue Testament im Einzelnen meint. Und wir schlagen 1. Timotheus Kapitel 1 auf und betrachten den Vers 11. 1. Timotheus 1, Vers 11. Da heißt es, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Und Kapitel 6, noch den Vers 15. Kapitel 6, Vers 15. Da heißt es, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren. Wie können wir doch dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben? Denn in diesem seinen Wort teilt uns der gewaltige Gott auch gleichzeitig seine tiefsten Eigenschaften mit. Und zwar Eigenschaften, Wesen und sein persönliches Sein, die nur einem Gott, dem alleinigen Gott, eigen sein können. Wir lesen hier vom seligen Gott. Und da müssen wir wissen, was da gemeint ist. Sonst überlesen wir die Bibelstellen und wissen gar nicht, um was es sich handelt. Deshalb kommen wir auch ein wenig Mittwochabend hier zusammen, um Bibelstunde zu halten, damit wir eindringen in die Mitteilungen der Heiligen Schrift, um die Absichten Gottes kennenzulernen, um mehr vertraut zu sein und zu werden mit der Heiligen Schrift. Denn wer mit Gottes Wort verbunden ist, der ist mit Jesus verbunden. Und wer sich mit der Welt verbindet, ist ein Weltmensch. Und wer sich mit dem Alkohol verbindet, ist ein Alkoholiker. Und wer einen Fußball hinterher rennt, ist ein Fußballspieler. Aber Kinder Gottes sollten daran gefunden und gesehen werden, dass sie mit dem Wort des Herrn ganz dicht und eng verbunden sind. Was geht das für einen Fußballspieler, der nicht hinterm Ball herrennt, sondern nur trinkt? Es gibt doch kein Fußballspiel. Was wäre das ein Kind Gottes, der sich um alles in dieser Welt kümmert, nur nicht ums Wort Gottes? Es geht doch nicht. Doch ganz klar. Darum bemühen und kümmern wir uns, um das Wort des Herrn einzudringen bis ins Tiefste. Ja, noch mehr, uns sind als Gläubige sogar Blicke bis in das Wesen Gottes hinein zu tun, geschenkt, wie wir es uns und unserem Innern gegenüber gar nicht fertig bringen. Gott zeigt und offenbart sein Wesen in einer solch gewaltigen Fülle, wie wir, ein jeder, sich selbst noch nicht einmal genau kennen. Wir vermögen Gott besser kennenzulernen als uns selbst. Durch das Wort Gottes. Ganz wunderbar ist es, wie wir nun gerade in diesem Brief des Apostel Paulus an Timotheus achtmal das Wort Gottes Seligkeit vorkommt. Achtmal. und mehrere Male von Gott als Heiland oder Rettergott gesprochen wird. Und auch das Wort selig in Verbindung mit Gott gebraucht wird. Wir wollen heute sehen, was dieser Begriff selig in der Beziehung zu Gott beinhaltet. Dieser Gott ist der, der in sich selbst glückselige Gott. Der zu seiner eigenen Glückseligkeit nichts, aber auch gar nichts von irgendjemand bedarf. Wenn wir glückselig werden wollen, bedürfen wir der Gabe Gottes in unsere Herzen. Aber dieser Gott ist so reich, der in sich selbst glückselig ist, in der Fülle, wie wir es heute gleich sehen werden. Und genau darin, in dieser Glückseligkeit Gottes, drückt sich auch die Fülle, die in Gott ist, aus. Nur allein Gott besitzt eine Fülle, die keinerlei Raum mehr zu weiterer Aufnahme seiner göttlichen Dinge mehr zulässt. Er ist voll, könnten wir sagen, Gottes bis oben hin. In diesem Sohne Gottes wird bezeugt, dass in ihm die ganze Fülle Gottes leibhaftig war. Jesus war Gott. In dieser Fülle, in der wir auch die Ausdrucksweise seliger Gott erkennen. Etwas, was wir Menschen uns gar nicht vorstellen können, weil wir in unserem Zustand außer bösen Dingen in uns eigentlich nur Mangel und Halbheiten kennen. Doch klar, unser irdisches Leben ist doch, was ist das schon? Unvollkommenheit von oben bis unten. Und wenn schon etwas ganz stark herausgestellt sein mag, was positiv ist, dann ist es darum unvollkommen, weil es der Zeitlichkeit unterworfen ist und gar nicht lange anhält. In diesem Briefe an Timotheus tritt er, unser Herr Jesus, uns nicht als Richter, sondern in der Offenbarung seiner Gnade als Retter Gott entgegen. Das ist eine ganz andere Stellung. Wir haben es also in diesem Briefe nicht als den kommenden Richter zu tun, sondern als den Rettergott. Darin ist er auch der selige Gott. Die Botschaft der Gnade wird das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes genannt. Das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Genau aus diesem Evangelium heraus, dessen Grundlage allein das Kreuz von Golgatha ist, leuchtet der Glanz seiner Herrlichkeit hervor, auch heute noch. Auch dann, wenn heute die Zeit recht dunkel ist, so dürfen wir doch erkennen, dass das Licht vom Kreuz umso heller den Einzelnen leuchtet, der sich dem Lichte des Evangeliums öffnet. Je dunkler die Umgebung, umso klarer ist das Licht zu erkennen. Darum sollen auch wir als Licht leuchten in dieser dunklen Welt. Und Gott, der Vater, ist verherrlicht in ihm, dem Sohn. So spricht es der Herr im Blick auf sein Sterben am Kreuz aus in Johannes 13, Vers 31 bis 32. Nun, das Wort Selige bedeutet im Griechischen, im Urtext, wortwörtlich glückselig. Wo wir also hier das Wort Selige stehen haben, steht im Urtext glückselig. Ich will es noch genauer sagen, das Wort, das hier steht, bedeutet sowohl selig als auch glückselig. Aber das Glückselige ist natürlich das Höhere. Und mit dem wollen wir uns auch beschäftigen. Dieses Wort in Verbindung nun mit Gott, also selig oder glückselig mit Gott, zeugt von seiner göttlichen Allgenugsamkeit. Das heißt, er bedarf nicht mehr. Eine Fülle, mit der wir es hier zu tun haben, die Gott sich selbst genug sein lässt. In dieser Fülle ist Gott in allem vorhanden. Er, dieser Gott, der Starke, im Alten Testament El genannt, ist Gott in sich selbst in dieser Fülle. In seinem Wesen, in seiner Äußerung, in seinem Inneren, in seinem Sein. Er ist Gott vollkommen. Um dieses Wesen, um dieses Sein ein ganz klein wenig zu erfassen, wollen wir uns heute vier Punkte des Wortes Gottes herausnehmen. Worin wir erkennen, was sein Wesen beinhaltet. Diese Fülle, die wir in Gott haben, ist nur möglich, in einem Geist gefunden zu werden, nicht in uns. Darum steht geschrieben in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Nur in einem Geist, nicht in einem schwachen, sündigen Fleischmensch, ist solch eine Vollkommenheit möglich. Der Schöpfung nach trägt jeder Mensch auch nur das Bild Gottes. Also von der Schöpfung her sind wir nach seinem Bilde geschaffen. Wir könnten auch sagen, weil Gott Geist ist, von unserer Schöpfung her sind wir nach unserem Abbilde Geist. Bild Gottes oder Abbild des Geistes Gottes. Dann können wir es besser verstehen. Diese Fülle der Vollkommenheit, mit der wir es hier zu tun haben, die in Gott ist, die diesen seligen Gott beausdruckend beinhaltet, ist darum nur im Geiste möglich. Indem wir nun Kinder Gottes geworden sind, wohnt aber auch, wie die Bibel sagt, Gottes Geist in uns. Noch mehr, sobald wir den sterblichen Leib abgelegt haben, sind wir selbst Geister. Und werden solche Geister gleich unserem Herrn Jesus, denn die Bibel sagt, wir werden ihm gleich sein, werden wir in der Ewigkeit in Vollkommenheit bei ihm sein. Der Geist Gottes ist also so stark, dass er durch Abgabe von sich neue Geistwesen bilden und schaffen kann. Das ist das Erste, das ist die Grundlage. Auch dann, wenn es heißt, dass in ihm, dem Sohne Gottes, die ganze Fülle Gottes leibhaftig war, deutet es letztlich hin auf Gott nach der Seite der Gottsohn, der Gott Sohnschaft. Er ist Sohn Gottes. Auch dann ist er Sohn Gottes, wenn er im Fleische sich offenbar hat. Aber in ihm als dem Sohn Gottes war diese selige Gottheit verbunden, mit dem wir es zu tun haben. Das Zweite, was wir finden, was nun in diesem Ausdruck der selige Gott liegt, ist, was wir in 1. Johannes 1, Vers 5 finden. Gott ist Licht. Das ist sein Wesen. Licht. Licht steht der Finsternis gegenüber. Oder der Finsternis steht das Licht gegenüber. Sie sind konträr, entgegengesetzt. Licht lässt erkennen, Finsternis lässt die Dinge nicht sichtbar werden, obgleich sie vorhanden sind. Dieses in Gott vorhandene Licht ist so groß und gewaltig, dass dort, wo Gott ist, keinerlei Schatten auftritt. Jakobus 1, Vers 17. Ist kein Schatten. Schattenloses Licht ist demnach nur bei Gott und in Gott. Da ist noch eine Fußnote zu bemerken in diesem Jakobus 1,17. Zwar sind wir alle durch die Sünde von Gott in unserer menschlichen Natur praktisch von Gott abgefallen. Das ist klar. Der Sünde wegen, was im Garten Eden geschah. Die Bibel aber bezeugt ganz klar, dass das Licht dennoch in die Finsternis, das ist in die Sünde, scheint. Das Licht scheint in die Finsternis. Wie geschrieben. Johannes 1, Vers 5. Das Licht, denn unsere Finsternis ist Sünde. Das Licht, Jesus, sein Wesen, leuchtet in unsere Sünde. So interessant. Die Sünde, also die Finsternis, kann das Licht nicht erfassen. Steht in Johannes 1. Ja. Und das Licht will aber gar nicht unsere Sünde. Das Licht will nicht unsere Sünde. Beachten wir die genauen Ausdrücke des Wortes. Das Licht will uns selbst. Zum Abtun unserer Sünde hat Gott in Christo sein Opferblut gegeben. Das ist dafür. Nicht aber das Licht. Durch das Licht erkennen wir unseren sündigen Zustand. Wir müssen erst erkennen, um von der im zweiten Schritt von der Sünde frei zu werden. Für diesen ersten Punkt ist das Licht notwendig, dass wir es erkennen. Für das zweite ist dann die Annahme seines Blutes herrlich. Wir erkennen dann in diesem Licht nicht allein unser sündiges Leben und Wesen, sondern auch den Retter Gott. Ohne Licht kann überhaupt niemand sehen. Sonst gäbe es keine Blinden. Sie müssen das Augenlicht haben. Das können Sie nicht sehen. Und darum sieht Gott alles, weil er solch ein Licht ist. Und Gottes Licht ist aber wiederum so groß, dass er dieses Licht an uns abgeben kann und wir ein Licht in dieser finsteren Welt für Jesus leuchten sollen. Andere Menschen, die noch verloren sind, die noch in Sünden sind, die noch nicht die Vergebung haben. Jesus ist also in seinem Wesen her, was wir zuerst hatten, ein Geist. Und wir in unserem Fleische können niemals solch ein Licht sein, wie Jesus es ist. Dazu ist es notwendig, dass wir selbst ein Geist werden. Und wir werden es, wenn Jesus wiederkommt und unseren Leib, unseren sterblichen Leib verklärt, indem wir einen Geistleib bekommen. Das ist die Auferstehung. Das, was wir jetzt vor kurzer Zeit in diesem Ostern hatten, dass Jesus auferstanden war aus dem Tod und neues Leben ans Licht gebracht hat. Sagt Paulus, Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Das heißt, wir haben durch das Licht Jesus und durch die Gemeinschaft mit ihm als Licht solch eine Verbindung, dass wir in diesem Licht erkennen können, dass in Jesus ewiges Leben ist. Dass in Jesus Auferstehungsleben ist. Das erkennen wir durch den Glauben. Da hat Gott uns wieder den Glauben dazu gegeben. Und die Erkenntnis Gottes. Geist, Licht. Das nächste. Gott ist, so heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8, Liebe. Gott ist auch Liebe. Und wir sehen, dass eines das andere bedingt und keines davon gestrichen werden kann. Sonst würde er, dieser lebendige Gott, nicht dieser selige, glückselige Gott sein. Nicht menschliche Liebe ist in ihm, sondern vollkommene Gottes Liebe ist ihm eigen. Das ist das, was in seinem Wesen ist. Eine Liebe, von der wir im 1. Korinther Kapitel 13 lesen, die sich überhaupt nicht erbittern lässt. Wir sehen, wie schnell wir mit unserer Liebe am Omega angelangt sind. Braucht uns nur jemand falsch anzusprechen. Morgen, dann aufsteht. Vielleicht. Da ist die ganz schnell beendet, aber bei Gott nicht. Er hat sie in dieser vollkommenen Art, diese Liebe, die ihm eigen ist. Auch dann, wenn Gott Israel mit ewiger Liebe geliebt hat, lesen wir in Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe. Das bedeutet, dass Israel sich seinen Händen entwunden hatte und Gott seine Liebe seinem Volk nicht mehr zuwenden konnte, wie Gott wollte. Aber Gott hat geredet, dass er sich mit ewiger Liebe seinem Volk zuwenden will, und deshalb erbarmt er sich dann nach der Gnadenzeit noch einmal hinsichtlich Israel. Und da legt er seine ganze Liebe dann in Israel hinein. Auch dann, wenn er verheißungsgemäß, prophetisch diesem Volk Israel mit ewiger Liebe begegnen wird, also zukünftig, so begegnete Vergangenheit der Herr seinem Volk im Gesetz, einstmals in Gerechtigkeit und Gericht. Das war das Zeitalter des Gesetzes, zu dem passt Gerechtigkeit und Gericht. Nur und allein in der Zeit der Gnade offenbarte sich Gott der Gemeinde gegenüber und zwar offenbarte er das Herz seiner Liebe. Das hat es noch nie gegeben. Er offenbarte sich Israel in Gesetz. Wir wissen, wie es auf dem Berge donnerte, rauchte, qualmte, Erdbeben, Stimmen, dass die Hörer baten. Mose möchte Gott bitten, dass er aufhören soll. Sie konnten es nicht mehr ertragen. Sie waren mit den Nerven fertig. Und nun in der Zeit der Gnade offenbart Gott eine Eigenschaft, die in seinem Herzen schon immer vorhanden war, aber vorher konnte er sie noch nicht zeigen und bringen. Und das ist seine Liebe. Dieses Herz der Liebe, welches bis dahin noch nicht aufgetan war, weil er es ganz besonderen zugänglich machen wollte, das ist die Gemeinde, zu der wir gehören dürfen, die wir ihm eigen sind. Und diese Liebe, die in Gott gefunden wurde, wurde erst, als die Gemeindezeit anbrechen sollte, offenbar. Und darum war sie auch zum größten Opfer bereit. Das je und je möglich war. Gott gab und opferte seinen Sohn für uns, die größte Liebestat aller Zeiten. Johannes 3, Vers 16. Und also hat Gott die Welt geliebt. Das war die größte Auswirkung, und diese Gnadenzeit wird gleich mit dem größten Triumph eingeleitet. Gott gibt seinen Sohn, damit wir Rettung haben. Damit wir teilhaftig werden seines Geistes, dafür hat Gott in der Gemeindezeit seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir teilhaftig werden seines Lichtes, damit wir ihn erkennen können, und jetzt, dass wir teilhaftig werden seiner Liebe, Durch die Gemeinschaft mit Jesus ist nun in Folge Wiedergeburt diese Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Sagt Paulus im Römer 5, Vers 5. Diese Liebe ist ausgegossen, ja. Ist die tatsächlich, jawohl, die ist tatsächlich drin. Was ist denn los, wenn wir diese Liebe Gottes in unseren Herzen haben und die anderen merken das nicht so? Ja, das ist ganz klar, die Liebe Gottes ist Liebe Gottes. Wenn wir sie haben, dann haben wir sie. Und was ist, wenn die nicht so wirkt? Dann ist Sünde noch mit drin in dem Herzen. Und dadurch kann die Liebe Gottes in uns nicht so wirken, wie sie in Gott wirkt. Die kann nur deshalb in Gott so wirken, weil in dem Herzen Gottes keine Sünde ist. Dadurch kann er sie so wirken lassen. Und darum wirkt sie eben in uns nicht so, wie sie gern wirken möchte. Darum lässt sie sich verbittern, wisst ihr? Weil wir noch Sachen drin haben, die noch nicht dem völligen Gericht Gottes preisgegeben sind. Weil wir noch nicht das Letzte rausgeräumt haben. Weil wir noch privatisieren. Dadurch kann die Liebe Gottes, von der Paulus sagt, sie ist ausgegossen in unseren Herzen, können wir nicht sagen, nein. Die ist da, auch wenn sie, wenn sich unsere Liebe erbittern lässt, sie ist doch da. Aber sie wird nur offenbar, wenn sie tätig wird. Und sie kann nur tätig werden durch Reinigung, wenn wir bereit sind, Buße zu tun, als Kinder Gottes. Dann wird sie wirksam. Wohin wird sie denn wirksam? Sowohl zu Gott als auch zu Menschen. So groß und gewaltig ist also die Liebe Gottes, dass er uns davon abgeben kann, ohne selbst, trotz der Abgabe, Mangel zu haben. Ob wir uns viel oder wenig Liebe haben schenken lassen. Ob wir dieser Liebe Gottes in unserem Herzen Raum geben, viel oder wenig. Der Herr wird es beurteilen, und wenn wir aufrichtig sind und in diesem Licht wandeln, dann erkennen wir auch. Das ist eine Frage. Gläubige machen sich mitunter gar keine Gedanken darüber, ob sie in dieser Liebe sind oder nicht. Na, die werden es auch nicht sehen. Aber in dem Augenblick, wo wir im Lichte wandeln, im Lichte sind, dann sehen und erkennen wir, ob wir in dieser Liebe sind. Dann werden wir durch den Geist Gottes hingeleitet auf den Standpunkt, auf diese Positionsstelle, wo wir uns befinden. Dann können wir uns auch erkennen. Dann sehen wir uns. Sein Geist, sein Licht, seine Liebe. Jetzt kommt das Letzte, das Vierte. Und Jesus ist noch etwas anderes. Auch das schlummert in ihm ganz tief. Wir lesen das in Johannes 11, Vers 25. Jesus ist das Leben, steht da geschrieben. Das Leben? Jawohl, Jesu Lebenssubstanz ist so groß, dass wir einstmals schon im Garten Eden davon empfingen. Aber auch nach dem Sündenfall haben wir wieder ganz neue Leben fassen können. Und zwar die wir zu Jesus gekommen sind. Aber diesmal ewiges Leben. Wir sollen ja dieses Lebens wegen, das uns in Jesus geschenkt ist, fruchtbar werden. Fruchtbar sein. Und zwar dazu, damit wir anderen Menschen das Evangelium sagen können, ob wir das überhaupt tun. damit auch diese, denen das Evangelium gesagt wird, ewiges Leben erhalten. In Jesus ist ewiges Leben. Er hat uns davon gegeben. Was wirklich ewiges Leben ist, das sehen wir heute noch nicht an uns. Deshalb steht in Kolosser 3, Vers 3 und 4 geschrieben, dass unser Leben verborgen ist mit dem Christus Gott. Aber dass es offenbar werden wird. Wir haben das zwar als Kinder Gottes schon. Das haben, das besitzen wir schon. Die Bibel redet vom Samenkorn. Nun, wenn wir ein Weizenkörnchen haben, wir sind ja auf dem, im Land, die verstehen das besser als in der Stadt, dann genügt ja, dass ich ein Weizenkörnchen habe, um die Garantie zu besitzen, dass es irgendwann aufgeht. Und zwar dann, wenn ich es in die Erde bringe. Dann geht es auf. Ich meine, das ist ein Samenkorn, das ist Frucht. Da wird kein Weizenhalm hochgehen, wenn ich einen Stein reinlege in die Erde. Das ist klar, weil ein Stein keine Frucht ist. Aber ein Weizenfruchtkorn, das geht auf. So ist es mit unserem Leben, mit unserem ewigen Leben. Das ist zwar da. Wir sehen, wenn wir das kleine Weizenkörnchen angucken, sehen wir noch nicht den großen Halm mit der vielen Frucht da dran. Das sehen wir noch nicht. Wir sehen ja nur das eine Körnchen. Das wenig, ganz wenig. Und wir können uns daran gewöhnen. Und Kinder Gottes gewöhnen sich sehr schnell daran. Und merken aber nicht, dass sie zur himmlischen Frucht gesetzt sind. Für ewige Zeiten. Weil sie ewiges Leben haben. In diesen vier Punkten, die ganz wesenhafte Bestandteile ausdrücken, darin ist unser Gott vollkommen und glückselig. Gott ist darin in solch einer Fülle und wir wiederum in jener Armut, dass niemand, auch gar niemand hat, um ihn Gott zu vergelten. Und dann steht geschrieben, und dass Gott gar nicht bedarf, dass ihm vergolten werde. Wollen wir das mal in Römer 11, Vers 35 lesen? Römer 11. Vers 35. Vers 34 wollen wir schon anfangen. Denn wer hat des Herrn Sinn, das ist sein inneres Wesen, erkannt? Und wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihn zuvor gegeben, damit er Gott werden könnte? Und es wird ihm vergolten werden. Können wir Gott überhaupt etwas geben? Sind wir in der Lage, ihm etwas anzubieten? Ich glaube nicht. Für seine göttliche Glückseligkeit bedarf Gott weder der Engel, noch der Welten, noch der Menschenkinder. Aber alle diese, die Engel, die Welten und die Menschen, schuf Gott, um an ihnen seiner Liebe Fülle zu offenbaren. Denn Liebe ist Leben. Aus Liebe schuf er uns. Und Liebe will sich betätigen. Eine Liebe, die nicht tätig wird, ist nämlich gar keine. Das ist genauso, als wenn mein Nachbar das Bein gebrochen hat und er plagt sich im Hof. Und ich sehe das und ich liebe ihn so, dass ich nicht rausgehe und ihm helfe. Liebe ist nur das, die sich erweist, die tätig ist, die sich äußert. Ja, wie hat denn Gottes Liebe sich geäußert? Ganz einfach. Gottes Liebe wurde offenbar, als er seinen Sohn sandte, dass der Sohn Gottes zu uns herabkam. Das war die offenbare Liebe Gottes. Damit wir errettet würden in ihm. Darum ist nach Apostelgeschichte 20, Vers 35, geben seliger als nehmen, steht dort geschrieben. Geben ist seliger als nehmen. Und zum Schluss wollen wir noch einen Vers betrachten, und zwar in Sprüche. Wir schlagen mal kurz die Sprüche auf, und zwar Sprüche 14, Vers 21b. Wir lesen den Vers 21. Da heißt es, wer seinen Nächsten verachtet, den Nachbar, weil er das Bein gebrochen hat, sündigt. Wer aber der Elenden sich erbarmt, ist glückselig. Dieses Wort selig, also urtextlich glückselig, steht in direkter Verbindung mit der Herrlichkeit Gottes. Damit ist wohl unsere Glückseligkeit lediglich ein Schatten des seligen Gottes hin zur Herrlichkeit des Himmels. Wie gerne haben wir es mit bestimmten Leuten zu tun? Das ist unsere Schwäche. Eine Schwäche der Menschen. Sie haben es gern mit bestimmten Leuten zu tun. Und weil der Mensch auf das sieht, worauf der Mensch blickt, ist heute Abend dieser Saal nicht voll. Würden die auf Gott blicken, wären die heute alle hier. Dann wäre ganz lautes Eschbach hier draußen noch in der Kälte. Es geht ja um das ewige Wort Gottes, um das ewige Leben und um das ewige Evangelium. Aber nur, heißt es hier, wer sich der Elenden erbarmt oder annimmt, ist glückselig. Wie können wir uns denn überhaupt der Elenden erbarmen? Wir wollen das ja jetzt tun. Das größte Elend ist nicht der Krieg, die Not und der Hunger auf der Erde, sondern der Krieg gegen Gott. Nicht allein Atheismus, sondern vielmehr nicht versöhnt zu sein mit Gott. Das ist Krieg. Nicht die Not der äußeren Dinge, sondern der Seelennot, der Gabriel.